Das Thema ist verschiedene Ebenen der Gegenwart Gottes. Wir wollen hinaufsteigen zum Berge Gottes. Gott lädt uns ein. Lasst uns gehen in sein Haus, ihn anbeten, ihn ehren und preisen und so weiter. Und das geistliche Leben muss höher steigen. Wir brauchen einen besseren Stand, geistlichen Stand. Das geistliche Leben ist wie ein Bergsteigen. Es ist nicht einfach. Manchen geht die Puste aus unterwegs, bevor sie den Gipfel erreichen. Also wir müssen unsere Niederungen verlassen. Man darf, in der Bibel heißt es, man darf im Tal sich kein Zelt bauen, keine Wohnung bauen. Lass dich im Tal nicht nieder. Also die Täler müssen wir verlassen und hinaufsteigen zum Berge Gottes. Gott will, dass wir das geistliche Leben weiterentwickeln, dass wir im geistlichen Leben wachsen und zunehmen, so auch wie im Alter. Man wird als Kind geboren, Jugendlicher, Teenager, dann wird man ein Mann oder Frau und dann kommt das Alter wieder. Dann geht es wieder zurück und das fängt wieder von vorne, dann in der Ewigkeit wieder. Dort müssen wir hinaufsteigen. In der Offenbarung Kapitel 4 heißt es, Johannes, komm, steig hinauf. Ich will dir noch große Dinge zeigen. Du bist nicht am Anfang deines Lebens, sondern du bist erst, wenn du mit Jesus wandelst, erst am Ende deines Lebens so richtig bereit, eine Stufe höher zu steigen. Kinder Israel sind aus Ägypten ausgezogen. Das war eine Wirklichkeit. So, und in Ägypten mussten sie Ziegen produzieren, das war ihr Dasein und das dachten das ganze Leben. Mein Vater, Großvater und meine ganze Familie, wir kommen da draus, aus der Ziegenproduktion heraus. Aber das ist nicht das Leben. Gott hat sie rausgeführt in der Wüste zur Anbetung, dass sie Gott anbeten, dass sie das Gesetz Gottes bekommen, dass sie sich weiterentwickeln. Und da sind sie, ja, haben sie versagt in der Wüste, mussten 38 Jahre im Kreis tippeln, bis sie schließlich weitergegangen sind, bis sie wieder eine andere Wirklichkeit erlebt haben im gelobten Land. Dann mussten sie, haben sie gesagt, das ist das Schlaraffenland, Milch und Honig fließt, aber das war nicht der Fall. Im Gegenteil, da gab es Feinde, das Land musste eingenommen werden. Wieder eine ganz neue Dimension, eine andere Wirklichkeit. So, wir entwickeln uns Stück für Stück, auch im Geistlichen. Auch die Jünger Jesu, wenn ich dran denke, Jesus hat viele Jünger gehabt, 70 Stück an der Zahl, oder dann noch die 12 dazu, dann waren es 82. Und als er auf dem Berg der Verklärung war, hat er nur 3 mitgenommen. Die 3 waren reif und waren fähig, mit Jesus hinaufzusteigen und was Besonderes zu erleben. Die anderen sind unten geblieben. Und die haben dann, als der Vater mit dem besessenen Kind kam, dann konnten sie nicht austreiben, die Dämonen. Und Jesus hat gesagt, diese Art fährt nicht aus durch Beten und Fasten. Die waren nur unten am Tal, die waren nicht oben bei der Verklärung. Wenn sie bei Jesus gewesen wären und die Herrlichkeit Gottes gesehen hätten, hätten sie kein Problem gehabt mit dem kleinen Dämon, wo der Junge diesen epileptischen Geist hatte. Also, aber diese Art fährt nicht anders aus als durch Beten und Fasten. Und der Einzige, der damals gebetet und gefastet hatte, das war der Herr Jesus. Also, es geht Stufe für Stufe, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Wir dürfen niemals stehen bleiben und sagen, ja, lieber Gott, danke, ich hab's genug. Ich habe schon so viel erlebt, ich habe schon so viel gesehen und so weiter, so viel entdeckt, aber das ist nicht alles. Gott will uns weiterführen. Und wenn du glaubst, dass es wäre alles, dann weißt du noch gar nicht, dass es so viel Land noch einzunehmen ist. Also es, viele reden nur von Segnungen, predigen nur von Segnungen, von der Gnade und so weiter, aber sie haben die Wüste noch nicht hinter sich gelassen. Sie haben noch das Gesetz nicht empfangen. Und wer das Gesetz nicht hat, der weiß auch nicht, was Gnade ist. Ohne Gesetz gibt es keine Gnade. Du musst wissen, was du falsch machst. Und das ist die erste Entdeckung, die wir als Christen machen. Das gehört sich nicht, das ist eine Untugend, das bringt uns nicht weiter, das fördert uns nicht. Und dann merken wir, in uns wohnt nichts Gutes. Das ist die erste Erkenntnis, die erste unterste Stufe, das ist der Kindergarten. Die erste Stufe ist der Kindergarten. In mir wohnt nichts Gutes, ich schaffe nichts. Das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Eine Entdeckung. Gut, dass man das entdeckt. Und dann kann man erst weitermachen. Auch so, wir glauben immer, wir sind vollkommen. Bevor ich mich bekehrte, habe ich gesagt, ich bin kein Sünder. Ich habe gar nicht, also mit dem Evangelisten diskutiert, also schriftlich, immer geschrieben und gesagt, ich bin kein Sünder. Dann hat er gesagt, lesen Sie das Evangelium. Ich schicke Ihnen das Evangelium und ich unterstreiche Ihnen auf Seite sowieso, lesen Sie, was dort steht. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich habe fest behauptet, ich bin kein Verbrecher, habe niemanden bestohlen groß, oder dass ich das und das und das gemacht hätte. Und dann Er sagte, denken Sie noch mal nach. Haben Sie noch nie Fehler gemacht? Haben Sie noch nie was falsch gemacht? Und dann schreiben Sie auf, denken Sie darüber nach. Und als ich anfing aufzuschreiben, habe ich gemerkt, was für ein Schlawiner ich bin. Und was in meinem Leben alles noch ist, was ich falsch gemacht habe, was ich gar nicht als falsch betrachtet habe. So, durch Sündenerkenntnis kommt man zu der Erkenntnis der Gnade. Und dann habe ich geschrieben, was muss ich jetzt machen? Dann sagt der Evangelist, hat mir geschrieben, bekenne deine Sünden. So, dann die Bibelstelle noch dabei zitiert, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und ich habe bekannt und das Heft verbrannt. Oder, ja, das waren zwei Hefte sind es geworden, wo ich gedacht habe, ich wäre kein Sünder. Und das hat sich im Rauch aufgelöst. Und ich bin Gott so dankbar, dass meine Sünden vergeben wurden, als ich Jesus sie bekannte. So, eine Stufe, Vergebung der Sünden. Als ich das entdeckt habe, wie schön es ist, keine Schuldgefühle zu haben, kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich hätte alle Welt umarmen können, hätte die ganze Welt küssen können, weil ich habe gemerkt, Mensch, es ist Gnade, wenn du Sündenvergebung hast. Aber ich kann noch nicht von Sündenvergebung allein leben. Es muss weitergehen. So, das ganze Leben geht weiter. Wie bei einer Pflanze. Da wird ein Samenkorn in die Erde gelegt, die geht auf, dieses Körnlein, und dann wird ein Halm, da kommen die Ehren, da blüht die Pflanze und dann gibt es schließlich die Frucht. Und so, es geht weiter, damit unser Leben auch Frucht bringt. Wenn Menschen genau anschauen, wie ihr Leben aussieht und sich im Spiegel gucken und dann behalten auch, was sie im Spiegel gesehen haben, dann werden sie viel schneller die Gnade Gottes erleben und erkennen. Aber Menschen, die das nicht tun, sind arm, sind unglücklich, sind unzufrieden, die schaffen das nicht, was sie sich vornehmen und so weiter. Sie nehmen das Land der Verheißung nicht ein. Sie bleiben Bettler ihr Leben lang, so wie dieser 38-jährige Bettler an der Tempelstüre. Vielen Menschen fehlt das Fundament. Bevor wir an diesem Gedanken weitermachen, verschiedene Ebenen im geistlichen Leben, wir müssen zuerst mal das Fundament legen. Du kannst das Haus nicht in die Luft bauen oder irgendwie so einfach aufhängen. So viele Menschen, die fangen im Geist an, aber die hören im Fleisch auf. Aber das ist verkehrt. Wir müssen zuerst mal das Fleisch besiegen. Und in der Wüste wurde das Fleisch besiegt. 2 Millionen Leute kamen aus Ägypten heraus und nur 2 kamen ins gelobte Land hinein. Überleg einmal, was das ist. 2 von 2 Millionen. Die Frage ist, wie viele Berliner werden in den Himmel kommen? Verstehst du? Eine Minderheit. Die anderen sind in die Wüste verreckt. Auf Deutsch gesagt, sie haben sich da mit dem Pöbel eingelassen, sie haben gegen Gott rebelliert, sie haben das und so weiter. Wir müssen zuerst mal, die eine Ebene ist, dass ich das Fleisch besiege, dass den alten Menschen kreuzige. Ich bin erlöst, aber mein Ego, mein altes Ich, das dominiert. Hier bei den Israeliten, da waren so viele Mitläufer, sie sind alle befreit gewesen aus Ägypten, aus der Sklaverei. Aber viele sind nur mitgelaufen, weil die wollten nur die Segnungen haben. Und Gott möchte viel mehr als nur uns segnen, uns Gutes tun. Gott will uns auf eine höhere Stufe bringen. Seit Ostern führt der Herr Jesus die Jünger in eine ganz neue Lebensphase hinein, ein ganz neuer Lebensstil, eine ganz neue Art, was sie jetzt leben. Vorher haben sie Angst gehabt vor den Juden, haben sich versteckt. Und dann jetzt nach der Auferstehung, nachdem sie einen lebendigen Heiland hatten, da waren sie mutig und kühn. Und später eine andere Stufe war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nach Pfingsten. Überleg einmal, da treten sie auf und predigen diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Für sie ist die Sonne des Lebens aufgegangen. Und wenn jemand das erlebt hat, ich denke nur an den lieben Thomas. Der Thomas hat gezweifelt an die Auferstehung Jesu Christi. Und als er Jesus berührte, was ist passiert? Mein Herr und mein Gott, er war fasziniert, war begeistert von Jesus. Und genau das ist, was Jesus möchte, dass wir von ihm begeistert sind. Nicht nur, weil uns jemand was erzählt hat, nein, weil wir ihm begegnet sind, weil wir ihn berührt haben, weil wir ihn erlebt haben. Wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und betastet haben. Also Gott führt uns von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Die Auferstehung Jesu ist das Größte, was Gott uns je schenken kann. Oder ich schenken konnte überhaupt, die Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung ist so wichtig. Jesus lebt, egal was da passiert ist, egal was wir vor Pfingsten und vor Ostern gemacht haben, vor Karfreitag. Und für Versager, für Schwächlinge, für ängstliche, kleinkarierte Zweifler, Ungläubige und so weiter, ist wichtig, dass wir wissen, Jesus lebt. Das war für Petrus wichtig. Er hat ja den Herrn verleugnet. Und dieser Judas Ischariot hat gar nicht gewartet, hat sich vorher aufgehängt und sich selbst aufgegeben. Aber wenn der gewartet hätte, der Herr Jesus hätte ihn auch besucht und gesagt, Judas, guck mal, das musste alles passieren. Du bist ja bestimmt gewesen dafür, sonst wäre ich nie ans Kreuz gelandet. Aber nein, er hat gesagt, ich habe unschuldig Blut vergossen, das Geld gleich in den Opferkasten geschmissen, abgegeben und sich selbst verflucht und sich selbst verdammt. Der Auferstehung ist so wichtig. Seit der Auferstehung Jesu darfst du ein übernatürliches Leben führen. Und das ist eine ganz andere Stufe wieder. Es geht höher und höher und höher. Du darfst ja das Leben leben, wie Adam im Paradies ohne Sünde gelebt hat. Ja, er konnte, er hat Erkenntnis, er kann, das ist ein Löwe, das ist ein Palmbaum, das ist ein Apfel, das ist eine Birne, das ist eine Banane und das Tier heißt so und so. Er sprach und es geschah. Adam war so ein kleiner Gott im Paradies. Und genau das möchte der liebe Gott von dir und mich, dass du ein kleiner Christus bist, ein kleiner Heiland, ein kleiner Messias. Und er musste sich nur was wünschen und es passierte schon. Er war mit Gott sehr verbunden. Abends ging Gott spazieren im Garten, so Rundgang, und hat mit dem Adam gesprochen. Er war Gottes Stellvertreter hier auf Erden. Genau das sind wir dann als nächstes. Je mehr wir in der Heiligung leben, je mehr wir Umgang mit Gott haben, je mehr wir den Herrn suchen und so weiter, desto mehr gebraucht Gott uns für unsere Umgebung. Und dann sind wir plötzlich ein Segen. Plötzlich haben wir Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Auch wenn wir etwas Tödliches oder Giftiges trinken, das wird uns nicht schaden. Das passiert nicht gleich am Anfang deines Lebens. Das geht mit der Entwicklung, mit dem Wachstum, mit der Reife zusammen, hängt es zusammen. Adam lebte noch in einer anderen Dimension. Er war nach Gottes Bild geschaffen, hat Gottes Charakter gehabt. Und erst durch den Sündenfall ist er gefallen. Und jetzt müssen wir wieder so richtig Stück für Stück uns hochrappeln. Und die Frage ist, wollen wir diese verlorene Dimension wiederfinden? Dieses Auferstehungsleben durch Jesus Christus? Das ist die große Frage. Willst du, will ich, ein Leben in der Herrlichkeit Gottes führen? In der Gegenwart Gottes? Und das ist ein fantastisches Leben, unter dem Segen Gottes zu leben. Ja, da gelingt es einem, da klappt es einem, da ist alles wie geölt und gebuttert und geschmiert. Wollen wir so ein Leben anderer Art leben? Und deshalb, das hat auch seinen Preis. Stufe für Stufe, Erkenntnis für Erkenntnis, das kostet etwas. Erlösen wir durch einen einzigen Blick auf das Kreuz Jesu Christi. Wir sind begnadigt, aber jetzt geht an unsere Entwicklung. Die Israeliten haben gebraucht, Jahre, Jahrzehnte gebraucht, bis sie dieses ägyptische Denken abgelegt haben. Dieses weltliche Denken, würde ich heute sagen. Dieses materialistische Denken, dieses irdische Denken. Nur für den Bauch zu leben, nur für das, was man sieht. Es gibt noch mehr zwischen Himmel und Erde. Und wir müssen anfangen, das Auferstehungslebens zu leben, und zwar im Geist, eine andere Stufe. Ich lebe im Fleisch, aber ich wandle im Geist. Und in der Bibel heißt es einmal, wir sind versetzt mit Jesus Christus an himmlische Orte. Es ist wieder eine ganz andere Stufe, die du als Christ leben darfst. Verschiedene Ebenen, das ist mein Thema, in der Gegenwart Gottes. Gott ist zwar überall, alle Himmel können ihn nicht fassen, aber sind wir da, wo wir in der Nähe Gottes sind, oder singen wir nur, näher mein Gott zu dir? Es reicht nicht, das Singen und Predigen und Glauben. Wir müssen auch dahin kommen, dass wir mit Gott eins sind. In Jesus versetzt an himmlische Orte. Und dieses in Jesus sein, Jesus in mir und ich in Jesus, oder dann der Heilige Geist in mir. Und nicht, dass ich den Heiligen Geist habe, sondern dass der Heilige Geist mich hat. Das ist wieder ein ganz anderer Abschnitt. Und wenn ich so die Christen angucke, und mir anhöre, was sie so beten, was sie schreiben, was sie sich wünschen und so weiter. Es geht nur um irdische Bedürfnisse, nur um mein Wehwehchen. Ich habe Schnupfen, ich habe Grippe, ich habe Kreuzschmerzen, ich habe Hexenschuss. Weißt du, wir haben das alles. Das ist Fleisch. Und wir müssen einfach durch den Geist das Fleisch beherrschen. Und es ist schon ein Geheimnis. Das, was du denkst, das bist du. Das bist du und das bestimmt dein Leben. Denk, dass du krank bist, dann bist du krank. Denk, dass es dir gut geht, dann geht es dir gut. Das ist schon allein die Gedanken, dieses positive Denken. Aber wir wollen nicht nur Gehirnakrobatik machen. Nein, wir wollen auch im geistlichen Leben wachsen. Gott ladet uns ein, besteigt den Berg da, wo ich bin. Und Vom Elia heißt es einmal, dass Gott ihn rausholte aus der Depression, aus der Verzweiflung, wo er gesagt hat, ach, das ist alles umsonst, das bringt das nicht, die Isebel will mich abschlachten. Weißt du, als der Geist Gottes über ihn kam, dann ging er in 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam. Und genau das ist, was wir erreichen möchten durch die Gnade Gottes, den Berg Gottes. 40 Tage, 40 Nächte. Zuerst ist Depression da, Verzweiflung. Oh Gott, ich habe alles getan, ich habe geeifert. Und überleg einmal, wie der Elia geeifert hat für Gott. Feuer vom Himmel geholt, den Ochsen geschlachtet, den Altar gebaut, die Baalspriester geköpft. Verstehst du, das hat er alles gemacht. Und dann ist er verzweifelt, verstehst du? Wir haben vielleicht einen Riesenerfolg irgendwo und dann verzweifeln wir. Und dann begegnet Gott uns, komm raus aus deiner Höhle, wo du dich verkrochen hast, wo du dich aufgegeben hast, wo du nicht mehr weitermachen wolltest. Und dann bekommt deine Engelspeise, ein Engelstrank, Wasser vom Himmel. Überleg einmal, das ist Saft, was du hier gar nicht kennst. Vitamine und Mineralien und was weiß ich, was für Stoffe in diesem Saft drin ist. Und als er davon trank, ging er in Vollmacht und Autorität. Und das andere, dass er den König Jehu, dass er den Jehu gesalbt hat, dass er den Asael gesalbt hat und dass er den Elisa gesalbt hat, das war nur so nebenbei. Das war nicht das Wichtigste. Die Dienste waren nicht mehr das Wichtigste. Er ging zum Berg Gottes. Und genau das ist, unsere Dienste ist nicht das Wichtigste. Viele Menschen denken, wenn ich Gaben habe, Talente habe, Weissage, Wunder wirke und vieles andere mehr mache, dass ich geistlich bin. Nein, geistlich ist, wenn wir zum Berg Gottes hinaufkommen. Und das ist Kraxeln. Bergsteigen, das ist Kraxeln. Wenn du das einmal gemacht hast, verstehst du, da brauchst du, und bis du das gemacht hast, da brauchst du viel Übung. So ein Bergsteiger. Denk nur an diese großen Bergsteiger, die so 8000er, 9000er, 10000er bestiegen haben. Das ist Kraxelei. Komm hinauf zu einem Berg, sagt Gott. Komm rauf, ich will dir noch viel mehr zeigen. Und als Moses auch mal zu Gott ging, da hat er 80 Tage gefastet. 40 Tage im Fleisch und 40 Tage im Geist, bis er schließlich das Gesetz brachte für das Volk Gottes. Und alles, was ich dir zeige dort auf dem Berg, wie ich dir die Dinge offenbare, baue das genau nach. Unten hier auf dieser Erde, die Stiftshütte und die Gebote und Gesetze Gottes, bringt es unter den Menschen. Gott ist der daseiende Gott, der ist überall, aber nicht überall ist er der gleiche. Paulus sagt, als ich Kind war, habe ich wie ein Kind gedacht. Als ich erwachsen wurde, habe ich wie ein Erwachsener gedacht. Und so ist es, die geistliche Reife. Das ist auch eine Stufe in unserem Leben. Was für eine geistliche Reife habe ich? Oder in welcher Phase bin ich jetzt gerade im Augenblick? Es gibt Vergangenheit, es gibt Gegenwart und Zukunft. Diese verschiedenen Zeiten. Und wo lebe ich denn? Lebe ich in der Vergangenheit? Das ist auch eine Ebene, dass ich immer erzähle, früher, das war so schön. Ach, als meine Oma lebte, als ich mit dem Pferdefuhrwerk fuhr, als es noch so schön schneit, heute schneit das bald gar nicht mehr. Verstehst du? Und was weiß ich? Immer früher. Und die Leute, die früher, immer von früher sprechen, die leben nicht in der Gegenwart und die leben auch nicht in der Zukunft. Und andere reden nur von der Gegenwart. Hier und so weiter. Und die haben keine Vergangenheit. Der Mensch braucht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und andere leben nur in der Zukunft. Die Frage ist, wo lebst du? Auf welcher Stufe, auf welcher Ebene? Als Jesus zu Martha und Maria kam, als sie hörte, Lazarus ist gestorben oder Lazarus wäre krank, dann sagt die Martha, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dann sagt der Herr Jesus, ja, er lebt. Ja, aber erst in der Auferstehung. Und viele versetzen ihren Glauben auch früh auf das tausendjährige Reich, auf den Himmel, auf die Entrückung und was weiß ich, was doch alles kommt. Nein, wir sollten jetzt glauben. Jesus sagt, wenn du jetzt an mich glaubst, werden Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe fließen. Das sind verschiedene Stufen. Du kannst sagen, ja, früher, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Damals, verstehst du? Oder jetzt? Aber der Herr sagt, wenn du glauben würdest, würde dein Friede sein wie ein Strom. So, Gott ist der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Das ist mir so groß. Und jeder erlebt Gott anders. Abraham erlebt Gott anders, wie Gott ihn herausführt, wie Gott ihn begleitet, wie er für Gott kämpft und das Land durchnimmt oder besucht und sieht, was er alles so bekommt, aber er bekommt es nicht, er lebt im Glauben. Das ist auch eine Phase unseres Lebens, dass wir die Wunder Gottes zwar sehen, aber noch nicht haben. Er sah eine Stadt, deren Baumeister Gott war. Dann, ich bin der Gott Isaaks. Der Isaak wartete auf die Verheißung, auf das Erbe. Und er musste auch kämpfen um das Erbe. Da war der Ismael da, der fleischliche Bruder und der geistliche Bruder. Weißt du, wir haben geistliche Kämpfe. Auch in der Gemeinde gibt es verschiedene Geschwister, fleischliche und geistliche. Den Ismael und den Isaak. Die einen haben die Verheißung und die anderen haben nicht die Verheißung. Und die müssen alles sich erkämpfen, sich alles erarbeiten. Und dann kommt der Jakob. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob. Und Jakob hat Gott auch ganz anders erlebt. Dass er 7 Jahre für die Lea dient, 7 Jahre für die Rahel. Und das ist also ein Bild auch für mich und für uns persönlich. Wir dienen auch zuerst einmal für das Irdische. Ich muss zuerst mal arbeiten, mir wird nichts geschenkt. Ich bin nicht im Schlaraffenland. Und ich kann auch, und ich will auch nicht vom Sozialamt leben oder von wilden Gaben. Ich möchte schon mit meinen Händen alles selbst verdienen und muss auch. Und Jakob hat es auch 7 Jahre für die Lea gearbeitet und er dachte, nein, das ist meine Rahel. Und als nachts in der Hochzeitsnacht merkte, das ist es auch gar nicht. Die haben auf die falsche, ja, ein falsches Mädchen gesetzt. Und dann musste er nochmal 7 Jahre für die Rahel dienen. Auch das ist für das Geistliche, für das Himmlische, für das Göttliche. Und so ist das Leben aufgebaut. Wir denken manchmal, es ist alles umsonst und vergeblich. Ich habe ein gutes Wort vom Herrn und das möchte ich dir zurufen. Unsere Arbeit in dem Herrn ist nicht vergeblich, ob im Fleisch oder im Geist. Egal was. Auch unser Händewerk ist nicht vergeblich. Was du aufgebaut hast, was du erwirtschaftet hast, was du erspart hast und was weiß ich. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Unsere Werke folgen uns nach. Ich denke nur an die Tabea in der Bibel. Petrus ist gerade in der Gegend, evangelisiert dort in der Gegend. Und unsere liebe Tabea stirbt. Die Tabea war eine Näherin, eine Schneiderin. Verstehst du? Und die stirbt. Und plötzlich kommen die Leute und sagen, guck mal, Petrus, das hat mit der Tabea genäht. Dies hat die Tabea gepflegt. Dies hat die Tabea gemacht. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Und das heißt, dass der Herr Jesus manchmal für uns etwas tut, wenn wir etwas Irdisches getan haben. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Und dann nimmt der Petrus das Mädchen und schüttelt sie und sagt, Tabea, steh auf, du wirst noch gebraucht. Manche Leute können noch gar nicht sterben. Sollen auch gar nicht sterben. Die werden noch gebraucht. In welcher Form auch immer. So. Auferstehungsleben, das geistliche Leben, die Erlösung. Wir sind alle erlösungsbedürftig. Und so, wir müssen manchmal durchgeschüttelt werden und sagen, wir können noch nicht, du sollst noch nicht sterben. Du hast noch Arbeit. Du musst noch was tun, du wirst gebraucht. So, und Gott gebraucht uns. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auf die verschiedenste Art und Weise. Und lass dich gebrauchen. Hier in Görlitz, da war ein Mystiker, der hat als Steinmetz gearbeitet und da kommt jemand vorbei. Dann sagte jemand zu ihm, du bist doch für was Höheres berufen. Sagte, nee, ich klopfe Steine hier und warte auf den Himmel. Und genau so ist es. Wir klopfen Steine, bearbeiten Steine hier und warten auf den Himmel. Auf die Herrlichkeit Gottes. Gott ist für uns immer das, was du brauchst. Nur nebenbei, ich bin der daseinende Gott. Was du brauchst, wenn du Hilfe brauchst, ist er dein Helfer. Wenn du krank bist, er ist dein Heiler. Wenn du Erlösung brauchst und erlösungsbedürftig bist, er ist dein Erlöser. Und wir sollen in jedem Abschnitt, wo wir sind, Gott mit hineinnehmen. Den Herrn hinnehmen. Wenn wir Kraft brauchen, dann will er unsere Stärke sein. Wenn wir Trost brauchen, dann will er unser Tröster sein. Wenn wir irgendein Problem haben, nimm Gott in dein Problem, in dein irdisches Dasein hinein. Viele Menschen fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Wir sollten lieber im Geist jetzt gerade diese Dinge so sehen und beurteilen und dann einfach Gott hineinnehmen in unsere fleischliche Situation. Herr, du siehst, ich habe Mangel, ich habe Probleme, ich komme nicht weiter, bitte hilf mir. Er ist für mich mein Alles mir. Du darfst Gott vertrauen. Warte nicht ab, bis dein Problem vorbei ist, sondern wenn dein Problem gerade mittendrin ist, sag, Herr, wo bist du? Ich rufe zu dir, ich schreie zu dir. Ich warte auf deine Hilfe. Warte nicht, bis das Problem vorbei ist. Einfach benutze das Problem als eine Herausforderung. Und Gott sagt, ich will für dich alles sein. Ich will dein Wasser sein, dein Brot sein, dein Leben. bekenne dich zu ihm, solange das Problem noch da ist. Rede, Herr, du bist meine Hilfe, du bist mein Hirte, du bist mein Leben, du bist mein Brot, du bist meine Auferstehung, du bist das, alles, was ich brauche. Wir singen so ein schönes Lied, ich brauche dich alle Zeit, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Und wir sollten Gott mit einplanen, mit Gott einrechnen, mit Gott ja, einkalkulieren in unser Leben. Das irdische Leben, das fleischliche Leben, das natürliche Leben, das sichtbare Leben mit Gott füllen. Und deshalb hat Gott uns dieses irdische Leben gegeben, damit wir es mit Gottheit füllen. Und da bekommt unser Leben eine höhere Dimension. Gott sagt, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Lebe mit Gott, solange es nötig ist. Und rufe ihn an, Herr, ich bin in Not. Siehst du, Herr, wir verderben. Der Sturm ist so groß, die Anfechtung ist so mächtig. Rufe den Herrn an, solange du sicher und geborgen bist, solange es dir gut geht. Einfach nimm den Herrn auch in den guten Tagen mit hinein. In der Hochzeit, im Festtag. Und solange dir nichts fehlt, wie heißt es einmal in der Bibel? Suche den Herrn in deiner Jugend, solange es dir gut geht. Denn es kommen schlechte Tage, pass auf, die kommen. Aber wie gut, dass du dich zugerüstet hast und Gott, ja, genossen hast, die Gegenwart Gottes in den guten Tagen. Es kommt im Leben immer wieder anders. Denk drüber nach. Der Teufel gönnt dir keinen Frieden, keine Freude. Er möchte deine Freude oder deinen Frieden zerstören. Er versucht immer wieder, ja, dich anzugreifen, wo er nur kann. Und will dein kleines Glück zerstören. Dein Glück, was du da hast in dieser Welt, ist gar kein großes Glück. Es ist ein bisschen Freude in der Familie, in der Ehe, mit den Kindern und ein bisschen Sex und so weiter. Das ist nur kleine Freude. Er will das alles zerstören, dir wegnehmen. Das Wenige, das du hast. Er ist ein Dieb. Verstehst du? Er ist so wie dieser eine in der Bibel. Der hat 100 Schafe und da kommt ein Besuch und der nimmt das Schäfchen von dieser Witwe, die nur ein Schäfchen hat. Verstehst du? Und so ist der Teufel. Der zerstört dein kleines Glück. Lass dir dein kleines Glück nicht zerstören. Deshalb arbeite und mach Ferien, mach Urlaub, genieße deine Tage, genieße deine Freizeit. Und zwar richtig, dass du auch was vom Leben hast. Der Teufel will dich einfach, ja, dein Schäfchen wegreißen. Freue dich an diesem Tag für die paar Minuten, die Gott dir schenkt, vielleicht als zum Durchatmen. Er lauert schon. Weißt du, er möchte dir irgendwie das Leben vermiesen, wenn es nur geht. Und das ist auch eine Stufe, wo wir lernen und lernen müssen, einfach wachsam zu sein. Und wenn es uns gut geht, dass wir uns nicht überheben und nicht uns was einbilden, ja, guck mal, mir, ich bin schon über den Berg. In dem Moment, wo du glaubst, dass du über den Berg bist, ist der Berg schon unter dir. Verstehst? Bist du schon wieder unten? Wer da steht, der sieht zu, dass er nicht falle. Also du musst dich immer festhalten an den Herrn Jesus Christus. Und nicht nur, wenn es gut geht. Nein. Der Teufel wartet auf dich. Er hat Appetit. Ja, auf dich. Weißt du, er sucht, wenn er verschlingen kann. Heute den und morgen jenem. Lass dich nicht einfach den Tag verderben durch den Teufel. Auch der Teufel wartet nur. Durch ein Streitgespräch, durch irgendwelche Bagatellsachen, Nebensächlichkeiten. Und wenn du genau hinguckst, dein Leben wird zerstört durch Nebensächlichkeiten. Die Hauptsache, das Wichtigste hast du im Auge sowieso. Der Teufel will dich verderben. Aber mein Gott hat mir gesagt, ich lass dich nicht fallen, aber du musst aufpassen, dich an mir festhalten. Lass mich nicht los. In Josua Kapitel 1, Vers 5 ist eine interessante Stelle. Niemand wird in der Lage sein, dir zu widerstehen. Aber was muss ich tun? Josua 1, und lies mal die nächsten Verse. Wenn du nachdenkst Tag und Nacht über mein Wort und so weiter, wenn du mich nicht vergisst, ich werde dich auch nicht vergessen. Und dann niemand wird in der Lage sein, dir zu widerstehen. Wie ich mit Moses war, werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht im Stich lassen und ich werde dich nicht verlassen, Josua. Ich war mit Moses. Und wie war Gott mit Moses? Wenn Moses Anfechtungen und Schwierigkeiten hatte und die haben gegen Amalek gekämpft, mal, seine Hände sind müde geworden, er hat die Hände emporgehoben. Sobald er die Hände emporhielt, siegte das Volk Gottes. Und sobald die Hände sanken, hat der Feind wieder gesiegt. Und wir lernen wieder das Gebetsleben. Das ist auch eine bestimmte Phase, ein bestimmtes Stück in unserem Leben. Wir lernen, ja, was es heißt, die Hände hochhalten. Du musst gar nicht viel beten. Wenn du die Hände vor dem Herrn erhebst, in seiner Gegenwart lebst, dann siegt das Volk Gottes. Und sobald die Hände sinken, sobald du nicht mehr betest, sobald du nicht mehr im Geist bist, siegt der Amalek. Gott ist bei uns in guten und in schlechten Tagen. Halleluja. Gott ist bei uns in schweren Tagen, ganz besonders. Er lässt uns nicht fallen. Weißt du, die leichten Tage sind einfach zu meistern. Aber die schweren Tage, und da darfst du gerade in den schweren Tagen nicht dem Herrn überlassen und sagen, Herr, so wie du mit Moses warst, beim Pharao, wie du mit Moses warst auf dem Berg oben, so willst du auch mit mir sein, Herr. Und das kommt wieder ein Punkt, dass wir noch lernen müssen. Die nächste Stufe, die nächste Treppe. Und der Weg zum Himmel ist wie eine Leiter. Wie eine Leiter. So, die nächste Stufe, die nächste Leiter ist, dass du einfach lernst, im Glauben zu wandeln. Nicht im Schauen, nicht was du fühlst. Sondern du hast die Verheißung Gottes in deiner Hand. So wie ich mit Moses war, so bin ich auch mit dir. So, überlass dich dem Herrn. Und Gott sagt zu Josua, lern jetzt. Denk drüber nach, Tag und Nacht über mein Wort. Denk Tag und Nacht. So wie ich mit den Aposteln war, so wie ich mit den Propheten war, so wie ich da mit den Königen war, wie ich mit dem David war in der Bibel, so will ich auch mit dir sein. Aber du musst auch das gleiche Leben leben, wie die Leute gelebt haben. Und ihr Leben kopieren. Nicht, dass du anfängst, so wie David, da mit Steinschleudern durch die Gegend zu rennen. Aber du solltest eines wissen, weißt du, mit einfachen Mitteln. Gott siegt mit einfachen Mitteln. Gott ist gar nicht kompliziert, aber das muss man lernen. Das ist eine Stufe, wo man sich auf den Herrn festhält. So, wie ich mit Moses, wie ich mit David war, wie ich mit den Propheten war, wie ich mit den Aposteln war, wie ich mit den Paulus gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich bin derselbe Gott, wie ich mit Abraham war, wie ich mit Isaac war, wie ich mit Jakob war. Ich will mit dir sein, wie ich mit dem Volk Gottes war. Ja, Gott hat sich nicht geändert. Er ist immer noch der heilige Gott. Er steht zu seinem Wort. Was er sagt, das stimmt. Und das muss umgesetzt werden in unserem Leben. Herr, jetzt fängst du an, die Gebote Gottes zu halten. Versuchst dich auf das Wort Gottes zu merken. So wie ich mit Moses war. Moses war sehr pingelig. Er hat das Gesetz mit seinem eigenen Finger geschrieben. Mit seiner eigenen Hand. So, er hat es das gekannt. Und jetzt muss der Josua das auch lernen. Denken darüber Tag und Nacht. Gott heilt niemand, der ihm nicht gehorcht und ihm nicht dient. Und die Bibel sagt, und ich werde einen Unterschied machen zwischen dem, der mir dient und mir nicht dient. Gott macht einen Unterschied. Gott segnet niemand, der sein Wort nicht hält. Gott bewahrt niemand, der sein Wort nicht hält. Weißt du, im Psalm 119, da heißt es, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich nicht hält an sein Wort? Wenn du dich an das Wort Gottes hältst, wirst du keine Sünde begehen, keinen Fehler machen. Wirst immer vorsichtig sein, dein Gewissen wird immer aktiv sein. Und du lernst auf dein Gewissen zu hören. Ist wieder also eine Dimension, was wir lernen müssen, auf unser Gewissen zu achten. Was sagt mein Gewissen? Nicht nur der Heilige Geist, mein Gewissen ist genauso wichtig. Aber dann, der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Auch wenn ich gefallen bin, wenn ich versagt habe. Viele gehorchen dem Wort Gottes nicht. Sie gehen nur irgendwelchen Geisteseingebungen, prophetischen Worten, was gar nicht geprüft und was getestet ist. Wenn jemand dir was weissagt, dir was erzählt, durch die Offenbarung, durch Wort Erkenntnis, das ist noch gar nicht geprüft, aber die Worte Gottes sind millionenfach geprüft, getestet. Und die kannst du als bare Münze nehmen. Alles andere ist Quacksalberei und Kurpfuscherei und Charlatanie. Das andere muss noch prüfen. Ist das wirklich echt? Ist das wirklich vom Herrn? Ist das wirklich für mich? Gott ist an sein Wort gebunden. Deshalb, es gibt kein Rema ohne Logos. Kein offenbartes Wort durch das geschriebene Wort. Was hat Jesus vom Heiligen Geist gesagt? Es ist so wichtig, dass wir auch den Heiligen Geist kennen. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Und das ist das Leben im Geist. Dass der Heilige Geist Jesus mehr und mehr in uns verherrlicht. Und er wird von mir nehmen und euch geben. Und er wird nicht aus sich selber reden. Weißt du, wenn Leute herkommen, so sagt der Heilige Geist, so zeigt mir der Heilige Geist oder was weiß ich, das habe ich vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird niemals von sich selber reden, wird immer von Jesus reden. Das ist mir so groß und so wichtig. Und so viele Menschen fallen auf den Heiligen Geist rein, das ist eine Lüge. Der Teufel kann sich auch nicht nur als Jesus verstellen, der Teufel kann sich auch als der Heilige Geist verstellen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir das nicht gemacht? Weißt du, Der Teufel bestellt sich als der Heilige Geist. Und deshalb, er wird von mir reden. Er wird mich verherrlichen. Er wird von mir nehmen und euch geben. Der Heilige Geist ist nur ein Diener. Nur ein Helfer. Ein Tröster. Es geht um Jesus. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und dem Vater und dem Heiligen Geist. Viele Charismatiker haben ein Problem. Sie hören auf den Heiligen Geist, aber sie hören nicht mehr auf Jesus. Und das ist schrecklich. Weißt du, der Heilige Geist hat mir gesagt, der Heilige Geist hat mir gegeben, der Heilige Geist hat mir gezeigt. Nein, es muss uns Jesus zeigen, dem Charakter Jesu entsprechend die Sache. Und Jesus war Liebe, Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Das war der Charakter Jesu. Und wenn ich so manche Charismatiker mir angucke, die gehen über Leichen, die interessiert das alles nicht. Der Heilige Geist hat es gesagt, der Heilige Geist will es. Nein, Jesus muss es wollen. Der Heilige Geist verstärkt es nur vielleicht. Der Heilige Geist unterstützt uns, der Heilige Geist hilft uns. Deshalb verschiedene Ebenen des geistlichen Lebens. Ich kann beides, sagt Paulus. Ich, was ich will und so weiter. Aber wir müssen lernen, was ist das Richtige? Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und uns und nicht der Heilige Geist. In aller Liebe, auch nicht der Vater. Wir müssen den direkten Weg zu Jesus nehmen. Menschen, die Jesus nicht gehorchen, die können in Zungen beten bis zur Vergasung. Sie können weissagen, sie können Wunder tun, aber sie verherrlichen nicht Jesus. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Nicht der Geistheiler, der Evangelist oder der Prediger, der Pastor. Nein. Der wird keinen Pastor verherrlichen und keinen Menschen verherrlichen, der wird nur Jesus verherrlichen. Und alles, was jemand anders verherrlicht, eine andere Gemeinde oder die Gemeinde, guck mal, die ist so eine geistliche Gemeinde, vergiss es. Diese Gemeinde ist vielleicht voller Teufel. Ist dort Jesus zu Hause? Geht es dort um Jesus? Ist dort Sanftmut? Ist dort Demut? Ist Jesus dort zu Hause? Weißt du, wenn ich dann lese in der Bibel, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, das ist schwer, das ist alles gegen Pfingsten und Charismatiker gerichtet. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und ich kenne euch nicht, wer seid ihr denn? Wo kommt ihr her? Was wollt ihr denn von mir? Das ist Jesus. Gott sprach zu Moses. Und wie sprach Gott zu Moses? Von Angesicht zu Angesicht. Der liebe Gott redete mit Moses auf Augenhöhe. So redet Tacheles manchmal mit ihm auch. Moses, jetzt musst du selber schreiben. Ich werde dir nicht schreiben, ich diktiere dir. Aber du schreibst das, was ich dir alles gesagt habe. Damals die 10 Gebote. Und so will auch Gott mit uns ja von Angesicht zu Angesicht reden. Das ist auch eine Stufe, was wir kennen. Ich glaubte auch zeitlang, oh, Gott redet zu mir, bis ich gefasst und gebetet habe, bis ich gemerkt habe, du, es gibt noch ein anderes Reden Gottes. Ein persönliches Reden Gottes. Auf Augenhöhe. Und weißt du, plötzlich redet der liebe Gott mit mir, Tacheles. Weißt du, was das bedeutet? Johannes, das gefällt mir bei dir nicht. Johannes, damit kannst du nicht zu mir kommen. Das werde ich nicht unterstützen. Das werde ich nicht segnen. Ich war erschrocken, als ich da dachte, jetzt komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was wir uns so recht gekocht und so recht gemacht haben. Ja, verstehst du? Nein. Zuerst, er will gebeten werden, er will gefragt werden. Und ich musste vieles lernen und umdenken, meine Theologie verändern. Ihn zuerst hören. Was er euch sagt, das tut. Nicht, was die Maria sagt. Und was der Luther sagt und was der Matthäus sagt. Was er euch sagt. Das ist ausschlaggebend. Und dann erst reden, so Gott es will. Und wie redet Gott zu uns? Ja. Nimm die Bibel. Fang an, die Bibel zu lesen. Und das ist von Angesicht zu Angesicht zu lesen. Nimm deine Bibel in der Hand. Das ist Wort Gottes pur. Ohne Kommentare und ohne Fußnoten. Weißt du, wir lesen gerne die Fußnoten. Ich habe mal die Einheitsübersetzung mir besorgt, oder nein, Jerusalemer Bibel besorgt. Und es ist so schön, diese ganzen Erklärungen unten. Und ich habe die ganze Bibel durchgelesen, nur die Erklärung, den Text nicht da oben. Weißt du, wir können auch nur die Erklärung lesen. Es war interessant. Aber das ist nicht das Wort Gottes. Wir müssen das pure Wort Gottes lesen, ohne Erklärungen und ohne Kommentare. Und die Bibel ist das Maß aller Dinge. Viele sind nicht nach der Bibel ausgerichtet. Auch bei Pfingsten und Charismatik. Und das ist, was mich so traurig macht. Die lesen lieber Quelle-Katalog und die lesen lieber Neckermann-Katalog und so viele andere Kataloge. Aber sie interessiert nicht, was in der Bibel drin steht. Und darum hat Gott mir ein Thema gegeben für diese Stadt, für diese Leute. Deshalb auch die Traktate, die ich verteile. Land, Land, höre des Herrn Wort. Die Menschen müssen wieder Wort Gottes hören. Und nicht nur predigt und nicht nur unterhalten werden. Sie sollen wieder hören, so spricht der Herr. Der Glaube kommt aus der Predigt. Da kommen Leute manchmal und sagen, Pastor, wir müssen mehr singen, wir müssen mehr das und wir müssen mehr das. In der Bibel habe ich das nicht gelesen, dass wir das und das mehr müssen. Wir müssen das Wort predigen, zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Ob es passt oder nicht. Das ist, wie Gott Tacheles mit uns reden möchte. Wort Gottes heilt uns. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Nicht er sang oder pries und so weiter. Und viele, viele Lieder, was wir heute singen im charismatischen Raum, das ist nur la 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 la, verstehst du nicht mehr? Aber wo ist die ganze Botschaft drin? Er ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist König, er ist die Majestät. Aber wir haben nur Rhythmus, nur Gaudi oder nur Rimidimi. Aber Wort Gottes befreit uns, Wort Gottes gibt uns Kraft. Dein Wort ist meine Speise gewesen. Manchmal habe ich einen Bibelvers und da konnte ich tagelang nachdenken, wochenlang nachdenken. Das hat mir Kraft gegeben. Bleibe beim Wort Gottes. Und Jesus sagt, deshalb bleibt in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. Gehorche dem Wort Gottes. Das ist eine Ebene, das lernst du mit der Zeit. Das lernst du nicht sofort auf Anhieb, wenn du dich bekehrst. Man kann dir eine Bibel schenken, dass du was zum Lesen hast, verstehst du? Aber nach und nach baut Gott dich auf, dass du sagst, ich brauche dein Wort, Herr. Herr, sprich ein Wort und mein Knecht wird wieder gesund und meine Seele wird wieder gesund oder mein Geist wird wieder gesund. Sprich nur ein Wort. Gehorche dem Wort. Das, was du verstehst, das, was dir klar ist. Und werde nicht so haarspalterisch und so, ja, den Nebel, dass du suchst, irgendwo was in der, besonders in der Bibel. Das machen Jehovas Zeugen oder Mormonen. Na, Mormonen machen es nicht, aber Jehovas Zeugen machen sie so. Die ernste Bibelforscher nennen die sich. Verstehst du? Nein, das, was du verstehst, das ist wichtig. Zum Spörtchen, einem großen Prediger in London, kam mal ein Bruder und sagt, Pastor, ja, du bist so klug. Was machst du, wenn du schwierige Bibelstellen liest? Dann guckt er an und sagt, Bruder, was machst du, wenn du Fisch isst mit den Gräten? Dann sagt er dir, lass ich stehen. Und genauso auch mit schwierigen Bibelstellen, die du nicht verstehst. Und es gibt so viele Bibelstellen, die du nicht verstehst, aber mit der Zeit wirst du es erkennen. Du wirst nicht in der Dunkelheit, im Finsternis bleiben. Lass ihn mal stehen, schreib diese Stelle auf. Eine schwierige Stelle, das ist eine Gräte. Verstehst du? Und lass es stehen. Und irgendwann kommst du drüber. Weißt du, irgendwann wird Gott dich dorthin führen. So erlebe ich ständig permanent mit meinen Bibelstellen. Ich habe viele Fragen. Und ich werde noch viele Fragen haben, bis Jesus wiederkommt. Aber dann kommt der Tag, wenn du so mit Jesus verbunden bist. Hernach werdet ihr mich nichts mehr fragen. Verstehst du? Du weißt alles. Irgendwann kommt der Tag, wenn du mit Jesus wandelst, dass du keine Fragen mehr stellst. So, predige das Wort. Gehorche dem Wort. Und jemand hat einmal gesagt, weißt du, ich brauche nicht ein spezielles Wort. Mir reicht schon das, was ich weiß. Das, was ich in der Bibel weiß, was ich tun sollte. Das ist, da habe ich noch mehr Probleme, verstehst du, um das auszuleben. Gehorche dem Wort Gottes. Halte dich an seine Regeln und es geht dir gut. Und übertreib das nicht. Das, was du verstanden hast, was gar nicht so kompliziert ist. Gottes Wort ist nichts kompliziert. Der Herr sagt, mein Wort ist so einfach, dass selbst die Narren, hör mal richtig, doofe Menschen ohne Verstand, dass selbst die sich nicht irren können. Was soll das heißen? Wenn selbst die Narren sich nicht irren, so, nicht einmal Kinder sich irren, verstehst du? So unkompliziert, so einfach, lebe. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Die sind dem Himmel viel näher als manche Gebildeten, klug und weise. Und das heißt, auch die Narren werden sich nicht verirren und so weiter. Lebe in der Gegenwart Gottes, ohne Übertreibung und Überspannung oder sonst was. Und spreche über die Dinge, die du nicht verstehst, die nicht klar sind mit dem Herrn. Denke darüber Tag und Nacht und irgendwann nachts schenkt Gott dir einen Traum. Das ist auch eine Stufe, wie Gott das Gegenwart erlebt wird, in Träumen. Gott belehrt uns in Träumen, seine Engel belehren uns in Träumen. Und plötzlich siehst du das Wort, hörst du die Verheißung, entdeckst wieder die Dinge. Und fängst an, die Sterne zu zählen und fängst an, die Sandkörner zu zählen, wie Abraham. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du plötzlich zählst du die Sterne und sagst, ich gebe es auf, Gott. Da sind viel zu viel davon. Das Wort Gottes muss das Fundament in unserem Leben sein. Wie heißt es einmal in der Bibel, in der Bergpredigt? Jesus sagt, wer diese meine Worte hört, wieder die Worte, die Predigt, wer diese meine Worte hört, der ist der kluge Baumeister. Der baut sein Haus auf dem Felsen. Wenn dann die Stürme kommen, das ist ihm vollkommen egal. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte oder ein Licht auf meinem Wege. Gott erhört deine Gebete, wenn sein Wort in deinem Herzen Fuß fasst. Wenn du hörst und tust, dann fängt Gott auf dich zu hören, wenn du auf ihn hörst. Meine Kinder wurden in der Schule immer ausgefragt, weißt du, antiautoritäre Erziehung, das war bei uns ganz groß, SPD und was weiß ich, die Grünen und wer in der Regierung damals waren, in Süddeutschland, die haben die Kinder immer in der Schule ausgefragt, was machen eure Kinder, was machen eure Eltern, wenn ihr ihnen nicht gehorcht und nicht macht das, was sie euch sagen, was macht, wie reagieren eure Eltern? Die wollten herausfinden, besonders bei uns Christen, ob wir die Rute schonen. Und dann hat eines meiner Kinder gesagt, und es kam das Kind zurück und sagt, Papa, habe ich richtig geantwortet? Wenn wir nicht das tun, was unsere Eltern sagen, dann kriegen wir auch nicht, was wir wollen. Versteht? Und so einfach ist auch beim lieben Gott. Tu das, was er will, und erfülle seinen Willen, und du wirst sehen, wie er dich segnet. So. Und wenn du weißt, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, korrigiere es. Dafür haben wir das Wort Gottes als Trost und so weiter. Dafür haben wir Jesus und sein Blut, dass er uns bedeckt und reinigt von aller Untugend. Wenn du weißt ganz genau, wenn ich diesen Weg gehe und nicht aufhöre und nicht abbreche und mit der Sünde nicht breche, ich werde in der Hölle landen, wenn du das weißt, dann kannst du was unternehmen, was tun in diese Richtung, aber, und kannst Gott um Gnade bitten, Herr, erbarm dich meiner. Und eines der großen Phasen, eines der nächsten Stufen im ebenen geistlichen Leben ist, dass man immer mehr von der Gnade Gottes lebt. Herr, ich brauche dich. Oh Herr, ich brauche dich. Herr, erbarm dich meiner. Herr, hilf mir. Es klingt verrückt. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass die alten Geschwister immer gesagt haben, es ist Gnade. Oh, das ist Gnade, es ist Gnade. Bis ich selber ein bisschen älter geworden bin und bis ich selber gemerkt habe, ich lebe allein, einzig allein von der Gnade Gottes, von seinem Erbarmen. Herr, wenn du dich unser nicht erbarmst, sind wir gar bald verloren. Viele wissen nicht, dass sie verloren sind, weil sie das Gesetz nicht kennen. Sie glauben, sie sind gut und anständig und brav und so weiter. Aber der Mensch, der ohne Gott lebt, ist ein Verbrecher. Tut mir leid. Ist ein Dieb, ein Mörder, ein Lügner, ein Kind des Teufels, wer ohne Gott lebt. Und deshalb, Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Und nicht erst, wenn das Schiff untergeht, die Titanic untergeht, dass die Kapelle noch ein schönes, frommes Lied spielt, nie mein Gott zu dir. Das wird auch nicht mehr retten und das Wasser aufhalten. Du weißt, und wenn du das weißt, was falsch ist, was da falsch gelaufen ist, dann kannst du erst die Gnade ganz anders schätzen, Herr. So Paulus war auch so ein Pharisäer. Er war sogar bekehrter Pharisäer, geisterfüllter Pharisäer. Dreimal habe ich gefleht und gebeten, Herr, lieber Gott, nimm diesen Pfahl aus mir raus. Der wollte durch sein Fleiß, durch seinen Einsatz, durch sein Beten und Fasten sich selbst erlösen. Und dann hat der Herr gesagt, Brüderchen, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus musste lernen, auch als reifer Mann, gegen Ende seines Lebens, nicht dein Einsatz, nicht deine Mission und nicht dein Predigen ist es, was dich hält. Es ist die Gnade, meine Gnade. Und wenn du treu zu Gott bist, ist Gott auch treu zu dir, in aller Liebe. Psalm 121, Vers 3 und folgende Verse. Und du sollst wissen, der Herr lässt dich nicht zu Fall kommen. Er gibt auf dir Acht. Du sollst wissen, er ist dein Beschützer oder der Beschützer Israels. Und er wird nicht müde und schläft nicht. Und so weiter. Und der Herr ist bei dir und hält dich bei seiner Hand, mit seiner Hand, damit du nicht krank wirst durch die Sonne und durch den Mond. Zum ersten Mal habe ich gemerkt, durch die Sonne kann ich krank werden, kann ich Sonnenstich kriegen. Aber ich habe noch nie gedacht oder noch nie nachgedacht, dass man auch durch den Mond krank werden kann. Mondsüchtig. Ich weiß, was das ist. Verstehst du? Ja, und der Mond, dass der Mond dich nicht krank macht hier, lese ich im Psalm. Nicht nur die Sonne, das alles war dort, auch der Mond. Und der Herr wendet die Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, von Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Halt dich an den Herrn. Und dann lernst du hier wie Paulus, ich lasse mir an der Gnade Gottes genügen. Er hat das gute Werk bei mir angefangen und er wird das gute Werk auch bei mir vollenden. Ich muss nicht kämpfen. Er hat schon für mich gekämpft. Er hat schon für mich gesiegt. Hab keine Angst. Eine Phase in deinem Leben kommt, wo du dann gar nicht dich mehr groß bemühst. Dann tust du nur schon erledigte Arbeiten, die der Herr schon längst für dich vorbereitet hat, bereitgestellt hat. Und das ist nämlich, wie wir Gott dienen, dass wir nicht irgendwas selber fabrizieren müssen, einfach vorbereitete Arbeiten. Wenn du mit Gott verbunden bist, dann wirst du keinen fremden Göttern dienen, wirst dich vor ihnen nicht niederbeugen, wirst sie nicht anbeten, wirst vor ihnen nicht niederfallen. Du wirst Gott treu sein, so wie diese drei Jünglinge in Babylon. Sie blieben treu, auch wenn der Teufel so schöne Musik machte und schau, was er für Musik machte, mit Zimbeln, mit Pauken, mit Trompeten, mit alles, was weiß ich, alles, was an Musikinstrumente damals gab, das wurde da vorgespielt, aber die sind fest geblieben, sie blieben stehen, sie sagten, wir werden diesen Götzen Marduk nicht anbeten. Und für mich ist auch wichtig hier, weißt du, auf einer Ebene, dass sich die Musik gar nicht imponiert, dass die Musik dich gar nicht in die Knie zwingt, dass die Musik dich nicht sentimental macht, dass die Musik da nicht einlullt. So viele Christen, die gehen nicht mehr nach Gott und Geist Gottes und Wort Gottes, die gehen nur nach der Musik. Ist die Musik flott, rappig, knallig, was weiß ich, oder wie die Musik ist. Also, ich bin entsetzt, sogar Jesus beim Abendmahl, er sprach den Lobgesang. Ich habe mich gefragt, konnte Jesus nicht singen? Der Jude singt eigentlich die Psalmen. Verstehst du? Und die Psalmen sind alles zum Singen. Das ist das Liederbuch des Alten Testamentes. Aber Jesus sprach den Lobgesang. Du kommst in eine Phase, und ich spreche von den verschiedenen Ebenen, wo du gar nicht mehr singst, vielleicht auch gar nicht mehr singen kannst. Unsere Anita, die sagt, weißt du, ich kann gar nicht mehr singen, ich möchte so gerne singen. Mit über 80. Verstehst du? Meine Stimme als Stimmbruch. Verstehst du? Ja. Und er sprach den Lobgesang. Du bist auf einer ganz anderen Ebene. Du musst nicht singen, du musst nicht musizieren, du kannst einfach den Lobgesang sprechen und Gott damit loben und preisen. Einfach, ja, danke Jesus. Und was weiß ich, du kannst segnen. Und du musst nicht die Musik als Mittelpunkt nehmen. Und deshalb ist für mich auch die Musik nicht der Mittelpunkt des Gottesdienstes oder der Anbetung, sondern das Gebet, der Geist, die Einstellung. Ja, Gott liebt Harmonie, liebt Wohlklang, liebt die Eintracht und so weiter. Und der Teufel war der größte Anbetungsleiter mal vor dem Sünden, vor seinem Fall. Er versucht, sich dazu zu manifestieren. Und deshalb, wir müssen aufpassen, dass wir nicht da auf eine falsche Welle kommen. Und gerade die Musik im Radio und wo auch immer ist, die mag toll sein, aber die sollte uns nicht faszinieren, sondern Jesus Christus, der Herr aller Herren. Unser Bruder, der sich bei uns bekehrte, der Ralf Schumann hieß er, glaube ich. Schumann. Also Sportler, also mit Olympiamedaillengewinner und so vieles andere mehr. Ich komme nach Hause mal samstags und will Musik hören oder ein bisschen suchen im Programm. Und da sehe ich im Fernsehen, dass er da moderiert. Eine Chess-Sendung. Dann sagt er etwas ganz Schönes, das mir sehr gefallen hat. Und ich liebe die Musik. Und ich liebe auch meine Frau. Aber ich liebe jemanden noch viel, viel mehr in meinem Leben. Jesus Christus. Das bekennt er öffentlich. Verstehst du? Ich fand das ganz toll. Die Musik ist gut, die Frau ist gut, der Mann ist gut, aber Jesus ist noch besser. Und wir kommen auf so eine Stufe, verstehst? Dass wir nur noch Jesus haben, nur noch Jesus anbeten, nur noch Jesus preisen. Das ist die Stufe, wo der Luzifer mal war. Dieser Anbetungsengel. Da, weißt du, da betest Gott an in Einheit und in Eintracht, in Wohlklang, in Harmonie. Und weißt du, wo das ist, wo das passiert? In der Gemeinde, unter den Geschwistern, mit dir selber. Wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, heißt es in einem Psalm einmal. Wo kein Hader, keine Bitterkeit, keine Eifersucht, kein Neid, keine Uneinigkeit ist. Gott ist abwesend, wo Menschen uneinig sind. Liebe, bist du ganz allein. Gott offenbart sich nicht, wo Auseinandersetzungen und Spannungen sind. Dort wirst du Gott nicht finden. Dort hört der Segen auf. Guck mal, Gott ließ Zeichen und Wunder geschehen, dass sogar mehr Leute sich bekehrten durch den Dienst des Petrus als am Pfingsttag. Johannes und Petrus gehen einmütig in den Tempel zum Beten. Einmütig. Das Wort einmütig wird da betont. Und ja, Petrus und Johannes, das war Wasser wie Feuer. Verstehst du, diese Temperamente. Der eine war so Liebling und so süßlich und was weiß ich. Und der andere war ein Draufgänger, Choleriker. Ja, Choleriker war er nicht, aber Sanguiniker, immer den Mund offen. Und die gehen einmütig zum Tempel, Gott anbieten. Und da finden sie diesen Lahmen. Und die sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Jesus. Halleluja. Und das ist was, eine Stufe, wo Christen einmütig sind, in Eintracht sind, die haben nichts anderes mehr als Jesus. Und die geben Jesus weiter, nicht Gold und Silber, humanitäre Hilfsaktionen und vieles andere mehr. Die geben Jesus weiter. Und dieser Jesus hilft dem Mann auf die Beine und 5000 Leute bekehren sich an dem Tag. Überleg einmal. Und der Segen hörte auf, als Zwietracht aufkam in der Suppenküche. Ja, die jüdischen Frauen oder die jüdischen Geschwister kriegen mehr als die heidnischen, die aus dem Heidentum. Ihr macht Unterschiede und sobald wir Unterschiede machen, hört der Segen auf, die Wunder auf, die Herrlichkeit Gottes auf. Auch eine Stufe, die wir entdecken. Am Anfang, da sehen wir die Welt, Halleluja, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Aber dann kommen die Feinheiten, die geistlichen Feinheiten. So, eine weitere Ebene ist, wo man nur noch auf Jesus schaut, auf das Ziel, wo man nicht mehr auf das Geld schaut, Almosen und gute Werke. Gott kennen ist eine andere Ebene, Psalm 9, Vers 11. Dich kennen, Herr, dir vertrauen, dass man einfach sagt, ich mache die Augen zu und durch. Das ist Gott kennen. Voll Gottes muss seinen Gott kennen. Wie heißt es einmal beim Propheten Hosea? Mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Nicht nur an Erkenntnis, nur Verständnis, nur Wissen, an Erkenntnis des Herrn zugrunde. Hart. Weil man den Herrn nicht kennt. Nach 5. Mose 31, Vers 8. Gott sagt, ich will vor dir hergehen und ich will dir den Weg ebnen und die Stätten vorbereiten, da wo du hinkommst und dass du alles schon vorbereitet findest. Und ich werde dich nicht in den Stich lassen. Ich muss nur brav nachfolgen. Der Herr sagt, ich gehe dir voran. Und eine Stufe, eine Ebene für dein geistliches Leben ist, dass du nur Wege gehst, wo Gott schon durchgegangen ist. Wo Gott mal gewesen ist. Wo du die Spuren Gottes schon siehst, vorbereitet. Weißt, wir sollten vorbereitete Arbeit tun. Wir sollten nicht nur einfach drauf los missionieren, sondern zu Leute gehen, wo der Herr schon vorbereitet hat. Leute besuchen, die der Herr schon vorbereitet hat. Und wie schön ist es, wenn du dann zu Dingen kommst, wo alles vorbereitet ist. Ich habe zeitlang so einen Opel-Rekord gehabt, aber es ist egal. War ein gebrauchter Wagen im Autokino, habe ich irgendwo gekauft. Und da hat einen Macken gehabt, wenn er irgendwie zu warm war, zu heiß war, ist er stehen geblieben. Und wenn er wieder abgekühlt ist, ist er weitergefahren. Und so komme ich da bei Heilbronn oder Bretzfeld dort in der Gegend, komme ich in so einen Kreisverkehr hier rein und plötzlich gibt der Geist auf, das Auto, und bleibt stehen und schiebt das Auto ein bisschen auf die Seite, warte ich, bis es abgekühlt ist, wusste ich schon. Deshalb habe ich auch meistens Traktate dabei gehabt im Auto. Dann habe ich die Zeit genutzt, um Traktate zu verteilen, bis das Auto abkühlt und bis der Bock wieder läuft. Nur nebenbei. Und dann versuche ich, da sehe ich ein Haus, noch nicht einmal richtig verputzt, also Neubau, und da sehe ich, die Tür ist offen, da klingelt er doch, geh rein. Niemand kommt, ich streiche langsam die Treppe hoch und da ist Mann und eine Frau, die sagen, und ich sage, ich bin Pastor, ich verteile gerade Zettel hier in der Gegend und möchte Ihnen ein Wort Gottes bringen, was zum Lesen bringen. Dann sagt er, es gibt nicht, wir haben gerade soeben gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, rede zu uns. Und jetzt kommt sogar der Pastor selbst. Es gibt vorbereitete Wege. Ich habe mit diesem Mann gebetet, er kam aus dem Krankenhaus, wurde entlassen, hat Krebs gehabt und was auch immer gewesen ist, nur nebenbei, er war vorbereitet. Gott, wenn es dich gibt, dann schick, rede, offenbare uns. Und die waren so fromm religiös und ich durfte mit dem Mann beten und vom Heiland mehr erzählen und Gott hat ihn angerührt, hat noch ein paar Jahre gelebt, kam sogar in der Gemeinde zu uns nach Heilbronn.
Nur nebenbei. Vorbereitete Wege. Ich erlebe es immer wieder, wie Gott einen führt. Alles vorbereitet. Da musst du nicht noch irgendwie evangelisieren. Wir müssen lernen, charismatische Evangelisation oder geistgewirkte Evangelisation, was das ist. Vorbereitete Wege. Du musst nur abholen, einsammeln. Die Ernte ist da. Jesus hat gesagt, ihr werdet, oder die Bibel sagt, das Alte Testament sagt etwas Merkwürdiges. Ihr werdet Städte einnehmen, die ihr nicht gebaut habt. Ihr werdet Weinberge abernten, die ihr nicht gepflanzt habt. Und ihr werdet, was weiß ich, Ölbäume ernten, die ihr gar nicht gepflanzt habt. Weißt du, das hat Gott gepflanzt. Und meine Bibel sagt, Jesus sagt einmal zu den Pharisäern, alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird von ihm nicht angenommen. Gott will es gepflanzt haben, Gott will es gewirkt haben, Gott will es gesät haben. Und das Wort Gottes ist so wie Samen ausgestreut, du weißt es gar nicht, wo was hängen geblieben ist. Gott weiß es. Und erst wenn er etwas getan hat, etwas gesprochen hat, dann musst du nur noch nachlesen. Wir lesen nur noch nach. Verstehst du, das ist der Dienst einer geistgewirkten Arbeit. Verschiedene Ebenen. Und diese Ebene, wo ich jetzt gerade hier diene und zu euch predige, ist auch, Gott hat geführt, einfach predige das Wort zur Zeit und Unzeit. Ich sehe euch nicht, wer jetzt mir gerade zuhört, aber ich weiß, dass jemand zuhört, der es gerade braucht. Und ich habe in Augsburg bei einer Freiversammlung erlebt, wir haben Straßensingen gehabt, also Straßenmusik mit Jesuslieder gesungen und dann, ja, wenn Leute da waren, haben wir was gesprochen, aber da waren keine Leute da. Aber wir haben treu gesungen, verstehst du, unsere Lieder, die wir vorbereitet haben, niedergeschmettert und dann vielleicht gesagt, Jesus lebt und Leute, wir laden Sie ganz herzlich in unsere Versammlung hier ein, im Niesherle-Saal, wo wir unsere Gottesdienste hatten. Und das sehe ich doch plötzlich, da hinten ist doch einer, der guckt durch das Gebüsch durch, was da passiert. Und dieser einer kam mal, verstehst du, in Gottesdienst. Und unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Das habe ich ganz am Anfang meines Dienstes als junger Bursche schon gelernt. Einfach nicht zu schauen, was da ist. Gott arbeitet mit nichts. Und da einfach diesen schöpferischen Gott kennenzulernen, diese Ebene dahin zu kommen, wie der am Anfang, wie es damals war. Gott sprach, ich tue es. Und die Resultate überlasse ich Gott. So, Gott geht vor uns her, wie bei Moses hier. Und das ist auch eine andere Ebene der Gegenwart Gottes. Und überall, wo du hinkommst, lieber Moses, da war ich schon mal da. Die Situation kenne ich. Und du gehst in eine Situation, da bist du auch vorbereitet. So wie dieser Ananias zum Saul gegangen ist. Schau mal, auch das ist so eine vorbereitete Aktion. Das ist eine andere Ebene. Der alte Bruder Ananias, der betet, oh lieber Gott, gebrauche mich, ich möchte ein Segen sein, ich möchte, was will ich tun, ich möchte einen großen Fisch fangen. Oh Gott, segne Europa, segne Rom, segne Athen und so weiter. Passiert nichts. Plötzlich steht der Heilige Geist da und sagt, Ananias, hier in der Straße, in der geraden Straße, zum Löwen, oben im ersten Stock, da sitzt einer, siehe, er betet. Wie heißt er? Saul von Tarsus. Oh, um Himmels Willen, von dem Mann habe ich schon so viel Negatives gehört. Aber weißt du, wie Gott arbeitet? Den hat er schon vom Pferd runtergeschmissen. Der lag schon auf der Straße, am Staub, in der staubigen Straße von Damaskus, der ist blind. Ich bin dem Saul von Tarsus begegnet und er betet, geh hin. Und das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und er wird nach Rom gehen, der wird nach Athen gehen, der wird nach Spanien sogar noch gehen, wenn es sein muss. Und du siehst, der geht hin, war alles vorbereitet. Der Tisch war gedeckt, im Angesicht seiner Feinde. So ist der liebe Gott. Aber diese Ebene musst du lernen. Das lernst du nicht am Anfang. Da denkst du, ich muss alles machen. Und was ich nicht mache, ist nicht gemacht. Das weiß ich, wie das ist. Ja. Gott ebnet uns den Weg. Ich muss nur achten, was er schon vorbereitet hat, was er schon gemacht hat, was er schon ausgelöst hat und was er schon in die Wege geleitet hat. Sie erbetet. Ich kann noch andere Sachen sagen. Gott beruft den Moses als Propheten zum Pharao zu gehen, er soll Israel befreien. Und dann sagt er, oh Gott, ich stottere, ich habe eine schwere Zunge. Dann sagt er, mach dir keine Sorgen. Ich habe schon deinen Bruder Aaron aufs Herz gelegt, der soll dich suchen, der soll dir entgegenkommen. Und es passiert, diese Brüder treffen sich. Zwei Brüder. Der Aaron, der 3-4 Jahre älter ist, kommt und er soll dein Prophet sein und er soll sein Gott sein. So hat Gott zu diesen beiden gesprochen. Alles vorbereitet. Das ganze Team schon. Gott stellt die Teams zusammen. Gott stellt die Gemeinde zusammen. Das musst du nicht groß machen. Er stellt alles bereit, auch die Finanzen, auch die Mittel. Wir müssen nur auf seinen Rat hören, auf seine Befehle achten, auf seine Beurteilung achten, was er so denkt, seine Anweisungen. Er ist der, der sogar alles vorkostet. Verstehst du? Alles, was du zu dir nimmst. Und wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Das hat der Herr schon vorgekostet. Es wird euch nicht schaden. Wir müssen nur gehorchen. Von dem David, König David heißt es immer so schön. Weißt du, er befragte immer den Herrn. Andere befragen Wahrsager, lesen Horoskop und so weiter. Aber David hat den Herrn befragt. Herr, was ist deine Strategie? Was sind deine Anordnungen? Wie soll ich die Philister angreifen? Und er war immer erfolgreich, wenn er auf den Herrn gehört hat. Er befragte den Herrn. Hier in der Friedrichstraße hat mir Gott ein, oder uns als Gemeinde eine Prophezeiung gegeben. Wir sollen den Herrn fragen und zum Herrn rufen, bevor wir losfahren. Und nicht, wenn wir dann in der Sackgasse irgendwo landen und nicht mehr weiterkommen. Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf. Ich werde es nie vergessen, das Wirken des Heiligen Geistes. Viele Leute reden und schreien zum Herrn, wenn sie den Karren verfahren haben. Wenn sie den Karren nicht mehr aus der Sackgasse kriegen oder aus dem Sumpf. Wir sollen den Herrn fragen, bevor wir losgehen, ist das Gelände befahrbar? Ist das Gelände gangbar? Ist die Sache sicher? David befragte den Herrn. David hat immer Gott in seinem Leben mit einbezogen. Und deshalb hat auch in seinem Leben alles geklappt, wunderbar geklappt. Noch ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Ich werde nachher bei diesem Zeichen auch bleiben. Aber zuerst mal ist es so wichtig, die Ruhe Gottes, den Frieden Gottes zu haben. Das ist ein Zeichen, hier ist Gott, ich kann schlafen gehen. Hier, Ulrich Bazzani hat in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche das Lied als Predigt genommen, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und dann hat er einfach gesagt, und weil es deine Sache ist, kann ich ruhig schlafen gehen. Weil es deine Sache ist, du wirst das schon machen. Und die Ruhe Gottes ist etwas. Wie heißt es hier in 2. Mose 33, Vers 14? Meine Gegenwart wird mit dir gehen und ich werde dir Rast geben oder Ruhe geben. Wenn Gott mit dir ist, kann dir niemand schaden. Apostelgeschichte 18, Vers 10 sagt der Herr zum Paulus, als er nach Korinth geht und dort missionieren will, ich bin mit dir, lieber Bruder, und niemand wird sich dir unterstellen, dir zu schaden. Ich bin mit dir. Wir brauchen diese Zusage Gottes, dass wir ruhen. Das ist auch eine Ebene des Geistes, des geistlichen Lebens. Gott will mit mir gehen und ich kann ruhig sein, kann habe Ruhe im Herzen, wird nicht verrückt. Ja, wenn Gott mit dir ist, kann dich niemand benachteiligen, niemand widerstehen, niemand schädigen, niemand dir irgendwelche Verluste zufügen. Und solange Paulus in Korinth war, woanders hat er immer Probleme gehabt, aber da hat er die Gunst Gottes gehabt. Und Gott hat das Pöbel zurückgehalten. Es gab keine äußeren Kämpfe groß. Er hat zwar innere Kämpfe gehabt. Also diese charismatische Gemeinde, die war verrückt. Paulus sagt, also was bei euch alles in der Gemeinde passiert, habe ich nicht einmal von den Heiden gehört. Blutschande und so weiter, was dort alles passiert ist. Ich würde ganz besonders dir empfehlen, geh auf meine Homepage-Seite und die Bibelschule, gerade den Korintherbrief, runter. Du wirst merken, weißt du was, wie Gott Paulus in Korinth gesegnet hat, was er dort für ein Segen war, aber auch was für Kämpfe er hatte. Da hatten die Kritiker, weißt du, gerade die Korintherbriefe sind die Briefe des Weinens, also dass er geweint hat, sehr viel geweint, das hat ihm so leid getan. Äußerlich hat er, war alles in Ordnung. Niemand wird dir etwas zufügen, wenn du mit mir bist und mir gehorchst und so weiter. Niemand wird dich stoppen, niemand wird dich aufhalten. Deshalb, es gibt verschiedene Stufen und Ebenen im Aufstieg zum Herrn. 2. Mose Kapitel 3, Vers 12. Gewiss, ich will mit dir sein, sagt der Herr. Gewiss, überzeug dich, ich will mit dir sein. Gott ist mit dir und du bist nicht allein. Und Gott hat dem Paulus Gnade geschenkt. Wenn er geschrieben hat, dann haben die Gemeinde gezittert. Verstehst du? Er war mächtig in Worten. Und hat die Leute zurechtgestaucht. Und ihnen gelehrt, wenn wir heute den Korintherbrief nicht hätten, wir wüssten uns nicht, wie wir als Christen benehmen sollten. Deshalb ich empfehle den Korintherbrief. Studiert es mal durch. Ist alles kostenlos. Gott ist deine Stärke und deine Kraft. Und er will dich auf dieser Ebene führen, dass du, ja, andere Menschen ermutigen kannst. Und ich kam zu euch nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, sondern ich kam in der Gewissheit, nur noch das Kreuz. Der kam von Athen, da hat er gedacht, er kann das, ja, Rhetorik, seine rhetorische Künste präsentieren, von wegen. Dann steht doch der altkleine Philosophenschüler da und sagt, was will der Lotterburger uns erzählen da, diese Jude hier? Und er hat Angst gekriegt. Und als er nach Korinth kam, ich kenne niemand und ich weiß niemand anders als nur den Gekreuzigten. Und das ist auch eine Phase, dass wir niemand anders mehr kennen als Jesus, den Gekreuzigten. Und den Auferstand natürlich auch. Er schreibt sehr ausführlich über die Auferstehung, 1. Korinther 15. So wie Moses, weiß er, geht zum Pharao allein und fordert diese Supermacht heraus. Hinter ihm steht keine Lobby, kein Komitee. Und Gott sei Dank, dass es nicht war, sonst wäre er nicht fertig geworden mit den Leuten. Er hätte so die inneren Streitigkeiten nicht bewältigen können. Außer Gott hat Moses nichts in der Hand, nur diesen krummen Stecken hat Gott in seinem Leben. Und so geht er voraus und so steht er vor Pharao, lass mein Volk gehen und fordert ihn heraus. Er hört auf Gott, er gehorcht Gott, er kennt seinen Gott ganz persönlich und das ist so wichtig, um Ruhe und Frieden zu haben. Kenn deinen Gott, das ist mein Gott. Mein Gott wird mich nicht fallen lassen. Er steht hinter mir. Und er hat das alles unterschrieben. Und ich tue das, was er unterschrieben hat. Das Höchste der Gefühle ist, du weißt, Gott ist hinter mir. Nicht, ob der Pastor hinter mir ist. Und nicht, ob die Gemeinde hinter mir ist. Ob der Verein hinter mir ist. Und nicht, ob der Papst hinter mir ist. Und der Staat oder was weiß ich. Nein, ist Gott hinter mir. Der Höchste. Stärkt er meinen Rücken und in der Herrlichkeit Gottes lebt man anders. So, auch Jesus, er kam aus dieser anderen Dimension. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden für mich kämpfen. So auch ich. Ich muss mich einfach immer wieder fragen, weiß ich ganz genau, dass Gott mit mir ist? Bin ich sicher? Und wenn ich das weiß, dann darf ich nicht schüchtern, nicht ängstlich sein, nicht unentschlossen sein, nicht halbherzig und auch nicht sorglos, schaffe ich das oder schaffe ich nicht. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern, Halleluja. Aber wenn du weißt, Gott ist mit mir, wirst du auch demütig sein und nicht vermessen, dass du was eingebildest, ich kann alles. Nein, kannst nicht alles. Auch wenn es in der Bibel steht. Und es steht im ganz anderen Zusammenhang, lies mal, was dort steht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich kann haben, kann nicht haben, sein und nicht sein. So, wir haben das Thema betrachtet, verschiedene Ebenen der Gegenwart Gottes. Lebe im Thronsaal Gottes. Identifiziere dich viel mehr mit Jesus. Lebe, diene, so wie Jesus. Geh den Weg Jesu. Sei nicht stur, das muss sich so und so machen. Nein, lass dich auch umlenken. Der Herr Jesus ließ sich umlenken. Lebe dieses, das Leben, diese, einfach, ja, in der Dimension Jesu. Jesus Weg und Jesu Handeln und so weiter ist total anders. Der Teufel kann das nicht, kennt das nicht, versteht das nicht. Er hat keine Ahnung davon, denn er kennt nur Stolz, Arroganz und eingebildet und so weiter. Aber Jesus ging den Weg der Demut. Lies mal 1. Korinther 2, Vers 7 bis 10. Und das ist, was den Teufel ruiniert hat. Der hat keine Ahnung gehabt. Was? Diese verborgene Weisheit Gottes. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Ganz einfach, schlicht und demütig. So. Das Zeitalter dieser Welt, ja, ist von Gott bestimmt. Als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu, wir leben einen Weg, einen versteckten Weg. Der Teufel spielt verrückt, er hat keine Ahnung, weiß nicht, was da passiert. Wir werden von Jesus geleitet. Halleluja, von Jesus geleitet. Und da heißt es weiter hier in der Bibel, die keiner der Herrscher dieser Zeit kannte, also vor dem nach dem Fall, die kannten nicht. Hätten sie das gekannt, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. So, Satan weiß nicht, warum du demütig bist, warum du still bist, warum du schweigst, warum du ruhig bist, warum du gelassen bist, warum du schlafen gehst. Und mittendrin im Sturm, Jesus liegt im Schiff und der Sturm ist es da, was das, wo der anderen zur Verzweiflung treibt. Jesus schläft, hatte die Ruhe weg. Er war in der Gegenwart Gottes. Er hat gewusst, es kann mir nichts passieren. Der Teufel kann spucken, so viel er will. Niemand geht was an, was deine Kraftquellen sind. Das ist das verborgene Leben in Christus. Dich leitet der Heilige Geist. Und zwar extra. Und das Gute und Schöne dabei ist, jeder Mensch, jedes Kind Gottes, jeder Erwählter Gottes ist eine extra Garnitur. Ja, Mose, Jakob, Isaac, Abraham, die Aposteln. Es gibt keine Norm, keine Schablone. Das war eine meiner Predigten am Mittwoch. Weißt du, wir sind Originale Gottes. Und das ist, was den Teufel fix und fertig macht. Du lebst wie Jesus. Du redest wie Jesus, du handelst wie Jesus, du denkst wie Jesus. Und die Gaben. Und du hast vielleicht Gaben, Gott sei Dank, dass du welche hast. Aber die sind nur für den Augenblick, während der Erdenzeit, während du was für den Herrn tust. Und dann ist die Gabe wieder unbedeutend und unwichtig. Paulus ermutigt uns in Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 3, unsere ganze Aufmerksamkeit nach oben zu richten. Auf das höchste Niveau. Das, den höchsten Level, der höchsten Ebene überhaupt, was doch menschlich erreichbar ist, zu sein wie Jesus. Zu einer der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Weißt du, fang an, ein Thronraumleben zu leben. Was das immer auch heißt. Werde bewusst, wie hier im Kolosser Kapitel 3 heißt, was du in Jesus bist, was du in Jesus hast. Und ja, wie Gott dich einfach in Jesus versetzt hat an himmlische Örter. Und jetzt fang an, mit Christus zu regieren. Mit ihm, Jesus in dir und du in Jesus. Und alles andere sind nur Schattenbilder, vergänglich, verblassen. Die Herrlichkeit, die wir in Christus haben, das ist nur ja Schein, unwichtig. Jesus ist herrlicher als Moses. Das letzte Haus wird herrlicher sein als das vorhergehende. Und das ist so herrlich, Jesus sagt, lass doch die Toten ihre Toten begraben. Kümmere doch nicht um dieses ganze irdische Zeug. Akzeptiere nicht das Negative, die negativen Reports und Berichte und alles, was man so dir sagt und so weiter. Halte dich an den Herrn Jesus Christus. Sei eins mit ihm. Und du bist etwas Individuelles. Du bist nicht mehr eine Ziegelproduktion. Du lebst auf einer ganz anderen Ebene. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und Gott weiß, was du bist und was du kannst und was du nicht kannst. Und dass du kannst das andere alles Gott überlassen. Das ist auch, dass man alles Gott überlässt. Dass man alles Gott überlässt. Das lernst du in keiner Bibelschule, das musst du in der Praxis, ja, im Alltag lernen. Gott will nicht, dass wir für etwas beten, was Gott schon dahin gegeben hat, und etwas retten, was Gott schon, ja, auch dahin gegeben hat. Tu vorbereitete Werke, was Gott vorbereitet hat und nicht, was Gott dahin gegeben hat. Kenn deinen Gott persönlich. Und das soll das Mindeste sein, wenn du heute das entdeckst und kennenlernst. Gott im Alltag. Gott im Alltag wahrnehmen. Gottes Willen im Alltag zu tun. Das ist das höchste der Gefühle zu Hause. Deshalb hat der Heiland so manche Leute nach Hause geschickt. Maria blieb in der Gegenwart Jesu, die zwei Schwestern. Wo der Lazarus war, weiß ich gar nicht. Damals in der Zeit, vielleicht war er schon gestorben. Aber Maria blieb in der Gegenwart Jesu. Da kommt die Martha reingesprungen. Meister, Meister, sie ist nicht. Ich muss so viel schuften. Und meine Schwester Maria, die sitzt da zu deinen Füßen und lauscht dir zu. Weißt du, Martha wollte ihn durch Leistung imponieren, durch ihre Kochkünste. Heiland, ich koche heute dir eine Gulaschsuppe. Ganz tolle. Aber diese Maria ruht zu Füßen Jesu. Ach, das ist eine Sache, die du musst lernen. Einfach mal, wenn Jesus da ist, sich Zeit für Jesus zu nehmen. Einfach zu seinen Füßen sitzen und ihm zulauschen. Und ja, zuzuhören, lass dich beschenken von Jesus. Glaube ist eine Beziehung. Und nicht irgendwelche Erfüllung irgendwelcher Pflichten. Und nicht innere Befriedigung oder innere Erfüllung irgendwie. Oder denk, oh, ich muss was leisten, was zeigen, was demonstrieren. Die Gegenwart Gottes ist wichtiger. Weißt du, und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, lebst du ein leichtes Leben, ein entspanntes Leben, ein ruhiges Leben. Du bist nicht unter Druck, auch nicht unter Zeitdruck. Wenn du für Gott lebst, musst du niemand mehr beeindrucken, auch nicht mal den Heiland. Heiland, sag meine Schwester, dass sie auch mit in der Küche hilft und Geschirr abspült oder sonst was und Tisch deckt. Du hast wie Maria, sagt Jesus, die Maria hat ein gutes Teil erwählt. Und Hebräer Kapitel 4, Vers 10. Denn wir sind in seine Ruhe eingegangen. Und wir ruhen von unseren Werken, so wie Gott von seinen Werken ruht. Wir sind in seine Ruhe eingegangen. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, den höchsten Punkt erreicht hat, der bleibt ruhig, macht keine Hektik, hat keinen Stress, übertreibt nichts, überspannt nichts, bleibt ruhig. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja, verstehst du? Du sagst, das ist ein Faulenzerleben. Schlaraffenleben, egal was du denkst. Aber der lebt gelassen und entspannt. Und wenn du das nicht tust, nimmt dir Gott die Arbeit aus der Hand, dann legt er dich ins Bett oder im Rollstuhl oder im Altenheim. Dann erlebst du, dann kannst du das alles loslassen, musst es loslassen und wie doof er dich behandeln lassen. Ja, dann leb jetzt, dann musst du nicht diesen schweren Weg gehen. Da bleibt dir sehr viel Unheil in deinem Leben erspart. Und du weißt, es wird alles gut werden. Wenn ich dem Heiland vertraue, er macht alles recht. Gott treibt uns nicht, Gott jagt uns nicht, Gott überfordert uns nicht. Er ängstigt uns nicht. Und wenn ich das nicht tue, ich komme in die Hölle. Vergiss die Hölle. Es gibt keine Hölle für dich. Du bist Kind Gottes, du bist gerettet. Und bist mit Jesus versetzt an himmlische Örter. Lass dich vom Teufel nicht in Panik bringen. In Not oder dich verunsichern irgendwo und ängstigen. Wie heißt es in der Bibel einmal? Die Lade des Bundes des Herrn zog vor ihnen her, um ihnen zu zeigen, wo sie ruhen sollen. Die Gegenwart Gottes, die Bundeslade, die Wolkensäule, zeigt uns, wo wir ruhen sollen. Der Heilige Geist zeigt uns. Wenn du in Gott ruhst, bist du geborgen. Um dich hat der Herr eine feurige Mauer gebaut, mit voller feuriger Rosse. Da musst du nicht ängstigen, oh Gott, Gott, die Welt geht unter Hilfe. Der Antichrist kommt, der falsche Prophet. Lass sie alle kommen. Die Chinesen bauen die Seitenstraße schon. Der Böse kann dich nicht antasten. Und du machst die Sache weiter. Selbst wenn du Schiffbruch erleidest. Und guck mal, Menschen, die mit Gott leben, erleiden Schiffbruch. Aber die bleiben ruhig. Petrus schläft im Gefängnis sogar. Und weiß, morgen werde ich geköpft. Oder Paulus hier bei der Überfahrt nach Rom. Auch wenn die Stürme toben. Ruhe in Gott. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Hast du schon Eingang gefunden in die Ruhe Gottes? Halleluja. Vater, ich danke dir, dass dem Volke Gottes eine Ruhe vorhanden ist, dass du uns von allen Seiten umgibst und dass wir uns nicht fürchten müssen, auch wenn wir vielleicht gerade einen Schiffbruch nach dem anderen erleben, eine Pleite nach der anderen, eine Panne nach der anderen, eine Schwierigkeit nach der anderen, eine Krankheit nach der anderen. Herr, es ist vollkommen egal. Ich ruhe in Jesu Hände und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Oh Gott, hilf uns, dass wir diese Ebene erreichen, deiner Ebene, die Ebene deiner Gegenwart. Herr, wo wir einfach den inneren Frieden, die innere Ruhe haben. Und dass wir sagen können, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Oh, da können die Wellen noch so hoch sein. Da können noch, ja, der Löwe kann noch so laut brüllen, wie er will. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Ich segne alle, die jetzt irgendwo in Not sind und die noch nicht weitergekommen sind. Hilf ihnen, dass sie nochmals die Predigt hören. Nochmals, vielleicht 3-4 Mal, bis sie das einfach begreifen. Oh Gott, du bist auf dem Plan und du bist mit uns. Und wer kann gegen uns sein? Danke, Herr Jesus, für diesen Abend. Amen.